Hallo und einen wunderschönen guten Abend hier bei einer neuen Folge des Rudelgebrülls, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Ihr hört schon eine neue Stimme, die das Intro einspricht. Hier ist der Christian. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und Marius und David sind verhindert heute, aber deshalb haben wir uns auch entschlossen, das Ganze zu viert zu machen. Deshalb darf ich den lieben Moritz an meiner Seite begrüßen. Schönen guten Abend, Tagchen. Moritz.
Grüß dich. Und alles fit?
Alles fit. Wir machen heute ein kurzes, knackiges Preview auf das Spiel am Sonntagabend im späten Slot um 22.25 Uhr. Die Detroit Lions spielen bei den Cincinnati Bengals, was vor der Saison beim Schedule Release noch als ein ein möglicher Loss aussah, ist jetzt wohl nach der Verletzung, dem womöglichen Season Out von Joe Burrow, ja, doch etwas einfacher und leichter geworden. Zumindest sieht's so aus. Oder wie siehst du das, Moritz?
Ich hatte ja die Ehre am Montag im German Jungle, Shoutout an die beiden vom Jungle, mit dabei sein zu dürfen. Und im Dschungel ist alles Doom und Gloom, so wie es im Moment leider aussieht. Es ist ja nicht nur der Ausfall von Joe Burrow, es ist einfach die gesamte Teamverfassung, die da im Moment ziemlich im Argen liegt, leider bei denen. Wer will, der kann sich den Podcast gerne anhören. German Jungle findet ihr überall auf allen gängigen Plattformen. Da gehen wir auch ein bisschen tiefer, oder da haben wir ein bisschen tiefer über die ganze Situation bei den Bengals mitgesprochen gehabt, beziehungsweise das Video hat das Ganze so ein bisschen orchestriert dort. Hauptaugenmerk ist ja nicht nur die Verletzung von Joe Burrow, der ja durch, ich habe schon wieder seinen Namen von den Quarterbacks schon wieder komplett vergessen, der momentan einen Backup macht. Jack Browning, danke dir. Ich wusste, es hat was mit Maschinengewehren zu tun. sondern es kommt auch noch erschwerend hinzu, dass die O-Line die wahrscheinlich mieseste O-Line in der gesamten Liga ist. Und es gibt da teilweise auch Aufnahmen zu, wie diese O-Line einfach hoffnungslos zusammenbricht. Das liegt nicht mal daran, dass die Spieler irgendwie schlecht sind, sondern irgendwas in der gesamten internen Kommunikation oder in dem Gameplay-Calling, was auch immer das genau ist, so dermaßen zusammenbricht, dass die O-Line das spielt, was die Lions O-Line gegen die Packers in der ersten Woche hier gespielt haben. Drei Mann gehen nach links, zwei gehen nach rechts und in der Mitte ist ein riesiges Loch. Kann sich keiner so richtig erklären. Da werden wahrscheinlich auch die nächsten Coaches Köpfe rollen. Und und es kommen halt noch so ein bisschen, Beschwerden über den Zusammenhalt im Team. Nee, Zusammenhalt ist nicht das richtige Wort, aber das Engagement jetzt mit rein, weil zumindest von der optischen Betrachtung her lässt das Team wohl sehr, sehr schnell die Schultern hängen und hat gar keine Energie mehr, in irgendeiner Form und Weise ein Follow-Through zu machen bei irgendeinem Play.
Muss ja, das Gefühl hatte ich bei den letzten beiden Spielen. Also ich habe so eigentlich immer nur in der Red Zone so in der Zusammenfassung gesehen, was man da so an Highlight-Plays gesehen hatte. Von seitens der Bengals waren es eher wenige. Ich dachte mir am Montagmorgen, ja, sie gehen zwar 3-0 in Führung, machen dann aber die nächsten 55 Minuten keinen einzigen Punkt mehr. Das ist schon sehr bitter. Und auch gegen die Vikings die Woche vorher sah es echt nicht sehr ansprechend aus. Und wie du sagst, auch so ein bisschen schnelle Resignation. Klar, wenn du Picks wirst, wenn du Pick Six zurückgetragen bekommst, wenn halt alles nicht so funktioniert, wie du es gewohnt bist und eintrainiert und einstudiert warst, dann ist das so, spricht aber auf der anderen Seite nicht unbedingt auch für die Mentalität des Teams, beziehungsweise halt vielleicht der Spieler, die da mit gutem Beispiel vorangehen sollten. Zu Zach Taylor, dem Head Coach der Bengals, hatte ich nur gelesen, er ist wohl ein sehr guter Trainer, ihm fehlt aber so ein bisschen die Weiterentwicklung. Er ist auch jemand, der wirklich viel Wert drauf legt, dass die Chemie im Team stimmt, dass es im Lockerroom auch passt, aber halt rein spielerisch hat sich da in der letzten Zeit nicht so viel getan, beziehungsweise es ist halt wirklich auf Burrow, Chase und Higgins zugeschnitten. Und Browning kann das wohl nicht umsetzen. Da bist du ja auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, dass wohl das Playbook nicht großartig geändert oder vereinfacht worden ist, sondern so geblieben ist wie vorher für Burrow und Browning das einfach nicht umsetzen kann.
Also die Jungs hatten gesagt gehabt, dass Browning wohl ein passender Ersatz eben für Burrow ist. Er hat auch im ersten Spiel, wo er gespielt hat, hat er auch halbwegs funktioniert. Aber irgendwo danach, also im zweiten Game, muss ihn, wie nennt man das, nicht das Rückgrat, aber so ein bisschen der Mut verlassen haben. Ja, weshalb der halt auch jetzt fast jeden Ball overthrowt. Ja. Einfach aus der Angst heraus, dass er einen Pick wirft. Und dadurch generiert er halt auch so oder so seine Picks. Also dieser, ist auch mal der mediale Druck auf ihn, der Beobachtungsdruck mit, oh scheiße, der wirft ja nur Interceptions, ist auf Browning extrem hoch. Und er hilft sich da nicht gerade dabei, das Ganze rauszuholen. Und dann diese Kombination aus, dass den Bengals, zumindest so wie es erzählt worden ist, dass denen halt eben auch irgendwann die Energie fehlt, sich dann da mit rein zu versetzen, dann funktioniert das Ganze von vorn bis hinten nicht. Du brauchst einen Motivator. Und ich meine, wir haben hier in Detroit gut reden. Bei uns ist jeder Coach ein Motivator. Das für die Bengals ist ganz isoliert betrachtet, wenn man jetzt mal das Spiel am Sonntag ignorieren, tut es mir wirklich sehr, sehr leid. Die AFC North ist meiner Meinung nach eine der besten Divisions rein von den Teams her, die und die Rivalitäten, die sie untereinander haben und wie sie auch teilweise miteinander spielen, ja. Ähnlich wie es halt in der NFC North ist.
Ja.
Rein von dieser Betrachtung, hier tut es mal echt leid, dass die halt schon wieder ins Hintertreffen geraten sind. Wie sie den Run, was war das, 22 hatten in den Super Bowl, wo sie letztendlich an den Rams gescheitert sind, der hat die sehr gut ins Augenmerk reingeworfen und leider hat danach alles nicht mehr so gegriffen, wie es soll. Und seitdem sind die auf dem absteigenden Ast, was echt schade ist, weil das Team könnte, denke ich, mit nur wenigen Stellschrauben anders eingestellt wesentlich besser sein, wesentlich, also wirklich wesentlich besser sein als das, was es jetzt heute ist. Und wir müssen auch kein Hetrum machen. Das wird am Sonntag voraussichtlich eine Lachnummer werden. Na,
würde ich auch so sehen, dass
ich möchte da immer noch mit Vorsichtigkeit dran anraten, ne? Ein Trap Game kann sich in jedem Spiel verstecken. In dem Podcast hatte ich ja auch gesagt gehabt, was hat uns gegen die Washington Commanders in den Playoffs letztes Jahr oder letzte Saison das Genick gebrochen? Wir sind reingegangen mit der Erwartung, dass sie sich fertig machen. Ja, und genau diese Mentalität dürfen wir eigentlich nicht haben. Wir müssen die genauso angehen, als wäre es ein vollwertiger Gegner, der uns jederzeit schlagen kann. Wenn wir uns das im Hinterkopf halten, auch wenn alles andere nicht danach aussieht, dann gewinnen wir das Ding. Dann rocken wir das Ding einfach so runter.
Ja, ich habe da definitiv jetzt auch sowohl von seitens der Spieler, also die jetzt auch ein paar Jahre dabei sind, die man schon als Veteranen bezeichnen sollte, als auch seien es jetzt die Rookies, als auch die ein-, zweijährigen bei uns nie das Gefühl, und wie du auch schon richtig sagtest, auch von seitens des Trainerstabs, dass da irgendwie Gegner unterschätzt werden. Es werden Gegner eigentlich eher lieber ein bisschen größer und stärker gemacht, als es ist. Ich meine, wir haben es letzte Woche gesehen, auch gegen die Browns hieß es, naja, das wird eine relativ klare Sache. Ich hatte es ja am Montag mit David auch besprochen gehabt. Ich habe mich bis zum Punt-Return-Touchdown von Khalil nicht wirklich sicher gefühlt, so auf der sicheren Seite. Man hat es die Woche vorher gesehen, wie die Browns gegen die Packers gespielt haben. Von daher, du hattest es auch so schön gesagt, es sind halt auch immer Lernprozesse. Auch das Washington-Game letztes Jahr, glaube ich einfach, dass die Mannschaft keinen Spieler mehr unterschätzen wird und auch keine Mannschaft mehr unterschätzen wird. Und was ich halt bei den Bengals auch nicht verstehe, wie kann man jemanden wie DJ Reader gehen lassen? Dieser Mann ist für mich ein typischer Glue-Guy, also derjenige, der eine Mannschaft zusammenhält, der immer gute Stimmung verbreitet, der wirklich die Leute antreibt, egal was er für eine Verletzung hatte. Aber wenn ich jetzt ihn sehe und auch das Mic'd-up gegen die Ravens mir angeschaut habe und gehört habe, es ist so ein Motivator, das ist so ein Quell guter Laune, er pusht die Leute, ob jetzt Offense, Defense, er kennt jeden der 53, glaube ich, mit Namen, was manchmal auch nicht so häufig, oder was wird häufig schon vorkommen, aber gibt genug Spieler, die höchstwahrscheinlich immer nur ihre Positionsgruppen, die Leute kennen und den Rest irgendwie so gesichtsmäßig und solche Geschichten. Und ich sehe ihn halt als einen super erfahrenen Veteran, der mit Leistung vorangeht, der mit Work at Assets, also halt mit seiner Arbeitsmoral vorangeht und da halt auch sehr, sehr viel zeigt. Und auch das Theater, was die Bengals jetzt im Sommer hatten, über die ganzen Vertragsverlängerungen, ja, ich weiß es nicht, ob es nur dran liegt. Ich habe mir den Podcast angehört. Die beiden haben ja die Owner so ein bisschen in Schutz genommen. Ich weiß es nicht, woran es liegt, ob es am Ende eine Geldfrage ist, dass da halt nicht so viel Geld hinten dran ist wie in anderen Franchises. Ja, lässt sich immer schwierig von außen sagen, aber macht halt am Ende des Tages keinen guten Eindruck nach außen. Und wenn halt jetzt ein Key-Spieler, ein Schlüsselspieler da rausfällt, dann bricht da irgendwie der ganze Laden zusammen. Und auch diese Geschichte Complementary Football, was wir jetzt gegen die Browns gesehen haben, ja, die Offense hat gepunktet, aber hat sich schwer getan. Es waren viele kurze Drives, Three and Outs dabei, aber da ist die Defense eingesprungen. Mhm. Und da sehe ich halt auch das große Problem bei den Bengals, dass da halt viel zu viel in die Offense investiert wurde. Jetzt fällt ein Schlüsselspieler, der Schlüsselspieler schlechthin raus und der ganze Laden bricht zusammen und die Defense kriegt auch wenig irgendwo gebacken. Die O-Line ist schlecht, damit hast du ein schlechtes Run-Game, was dir dann natürlich auch das Passspiel erschwert.
Und dann also, spielst du immer von hinten, das heißt, du kannst auch nicht so viel laufen, wie du in einem Spiel möchtest.
Das ich kommt meine, auch noch dazu.
Wir hatten, wie es jetzt ja mit angeguckt gehabt, die hatten gegen ihren letzten Gegner hatten sie insgesamt 40 Offensive Snaps gehabt, was schon mal nicht viel ist. Also die Defense hatte doppelt so viele. Und von diesen 40 Snaps waren 15 Run-Plays gewesen. Und die haben alles im allen, was waren das? Ich meine, 45 Yard auf Rushing Offense aufs Feld gekriegt. Ja. Und wenn man, da war dann noch irgendwie ein Long von 6 mit dabei, da hat der beste Rusher von denen, war dann halt gerade ganz kurz vor den 4 Yards gewesen. Ohne dass da jetzt irgendwie noch ein Adjustment mit negativen Yards und Tackles behind Line of Scrimmage gewesen ist. Das reicht halt einfach nicht, ne? Du brauchst halt zwischendrin auch mal so ein explosives Runplay, um einfach auch die gegnerische Defense in Waage zu halten. Aber wenn die sich dann darauf einschießen, dass das Run-Game eh nicht kommt, dann können sie den Pass so oder so dicht halten.
Ja, ich hab's gerade offen, 53 Yards insgesamt gelaufen, 125 Yards insgesamt gepasst. Also es ist sehr, sehr vernichtende Statistik, muss man halt klar sagen. Dazu dann halt noch diverse Turnover, die das halt auch noch mit reinspielen und das macht dann halt am Ende das Ganze halt schwierig, da irgendwie einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Mhm. Und von daher glaube ich einfach, dass wir ja, was heißt relativ problemlos, aber ich glaube eine sehr gute Möglichkeit haben, das Run-Game gar nicht erst aufkommen zu lassen, damit dann halt auch vielleicht mit einer leichteren Box zu spielen, vielleicht dadurch auch die beiden Top-Receiver enger zu decken, mit mehr Leuten irgendwie in Coverage zu nehmen und damit für Browning das Spiel halt noch schwieriger zu machen. Richtig. Plus, es bieten sich halt Möglichkeiten für unsere D-Line an, da halt auch Browning das Leben so schwer wie möglich zu machen. Ich meine, wir haben es ja gesehen, selbst gegen Bessere Teams, bessere O-Lines. Hutch ist back, muss man ganz klar sagen. Die letzten zwei, eigentlich schon drei Spiele gegen die Bears ab der zweiten Hälfte hat er einfach wieder sensationelle Spiele gemacht und öffnet damit natürlich auch für den Rest da vorne Platz.
Mhm. Möglichkeiten. Also, bevor wir uns aber zu sehr auf die negativen Seiten bei den Bengals konzentrieren, müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die sie zumindest gut machen, hervorholen. Ich meine, jeder wird die beiden kennen. Einmal Ja'Marr Chase als Nummer 1 Wide Receiver und dann Kalim habe ich den Namen noch gehabt, T. Higgins.
Genau.
Beides wirklich sehr gute Wide Receiver. Also selbst wenn sie nur einen von beiden auf dem Team hätten, wären sie auf jeden Fall gefährlich. Was machen die gut? Sie greifen gut über die Mitte an. Etwas, wo ich glaube, dass unsere Defense auf jeden Fall sicherer aufgestellt ist, gerade jetzt auch im Hinblick auf die Verletzungen hin, dürfen wir halt einfach nur nicht aus dem Auge lassen, dass eben da das Mittelfeld wahrscheinlich so oder so vom Playcalling her ein bisschen mehr ausgereizt werden wird. Weshalb ich davon auch ausgehe, dass wenn sie wirklich uns auch nur in die Nähe des von einem Unentschieden bringen können. Das ist genau eine Kombination aus, wir greifen die Mitte an und wenn die Lions es gerade nicht erwarten, greifen wir die verletzten Cornerbacks über die Außenseite, über irgendeinen schnellen Pass an die Seitenlinie oder was an und holen uns da Chunk für Chunk die Yards wieder raus. Ja, das wäre, denke ich, das, was sie machen können, um uns zu kneifen. Ja, man muss gucken, wie sehr kommt unsere D-Line mit der O-Line von den Bengals zurecht. Also schon gesagt, das könnte ein Fest für Aiden werden, für die gesamte D-Line. Da wird, denke ich, einer der wichtigsten Fokusse sein, um überhaupt die gesamte Bengals Defense Offense zu stoppen. Wir werden definitiv nicht über die Cornerbacks und das Backfield viel, in Anführungszeichen, stoppen, gerade nicht viel fahren, Passing, sondern ich denke, je schneller Aiden oder Al-Kadim Mohammed in der Pocket drin sind, desto weniger Gefahr werden die Bengals für uns werden.
Und das wird, denke ich, auch so.
Also nicht zwingend übers Backfield kommen.
Ich glaube, dass wir über die D-Line halt relativ viel Druck entwickeln können. Mhm. Und auch in einer gewissen Weise müssen, nachdem ja jetzt DJ Reed erstmal auf IR gesetzt worden ist und die nächsten 4 Wochen auf jeden Fall ausfällt. Zum Glück war es keine Season-Ending-Geschichte. Er hat ja selber schon irgendwie die Befürchtung, dass scheinbar irgendwie Sehne vom Knochen abgerissen ist oder irgendwas. Also ist wohl nur ein schwerer gradiger Hamstring, also halt Muskelfaserriss irgendwie im hinteren Oberschenkel. Auf der anderen Seite, Terrion Arnold hat gestern schon wieder Light Practice gemacht. Er hat eine Shoulder Injury aus dem Spiel gegen die Browns mitgenommen. Aber Amik Robertson hat letztes Jahr auch gezeigt, er kann den Spot als Outside Corner auch gut spielen, auch gegen Top Wide Receiver. Er hat am Spieltag 18 gegen die Vikings Jefferson ziemlich kalt gestellt. Mhm. Und von daher ist mir da jetzt nicht so bange. Vielleicht auch noch, wie gesagt, Khalil Dorsey ist leider auch out mit Concussion. Das wären die Backups beziehungsweise hier Maddox und Rock Ya-Sin höchstwahrscheinlich irgendwo die zusätzlichen Positionen einnehmen müssen. Ob dann vielleicht Branch auf Nickel geht und Ya-Sin hinten zweiter Safety oder Maddox spielt. Das ist ja das Gute, dass diese Spieler sehr, sehr vielfältig einsetzbar sind. Und trotzdem glaube ich einfach, wir müssen vorne über die Line. Die sind alle fit. Gut, Davenport ist auch raus, aber Muhammad hat klar gezeigt, was er imstande zu leisten ist und auch andere, ob Pat O'Connor, Weed, wer auch immer da noch dabei ist, können genug Druck vorne machen, um Browning das Leben schwer zu machen. Und noch eine sehr schöne weitere Nachricht bezüglich IR beziehungsweise nicht mehr IR ist Allen McNeil. Man hat das 21-Tage-Fenster geöffnet. Das heißt, innerhalb der nächsten 21 Tage wird er Game Ready gemacht und wird dann aller Voraussicht nach der Bye Week wieder spielen werden. Und dann haben wir halt, ja, ich sag einfach mal, Hell of the Tackle Room, also mit Reader, mit Allen McNeil, mit Tyreek Wilson, der für einen Rookie, finde ich, auch schon sensationell gut spielt. Genauso wie Red Legend der O-Line, also unser First- und Second-Round-Draft-Pick, die haben echt wieder absolut eingeschlagen.
Was Tyreek Williams bis jetzt abgeliefert hat, ist ja nicht meilenweit, aber auf jeden Fall ein gutes Stück über all dem, was all die Analysten draußen gesagt haben, was er früh in der Saison leisten kann. Ich meine, ich bin da ja auch so ein bisschen drauf reingefallen, ne? Die Scham kann man sich ruhig geben. Aber also was er im Moment abliefert, Chapeau. Also das habe ich nicht erwartet. Ich bin froh drüber, dass er aber da schon ist. Und wie ich es schon in der Preseason gesagt habe, sobald wir diese Line komplett haben mit Alim in der Mitte drin, das wird brutal. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja.
So sehe ich das auch. Also vor allen Dingen spielt dann jeder auch einfach weniger Snaps. Die Leute bleiben frischer. Genau. Und das macht natürlich auch nochmal einiges aus, um da halt dann wirklich auch dauerhaft auch Druck von innen, die Pocket nach vorne zuzumachen, dann auch gegen wieder irgendwelche beweglicheren QBs, da halt deutlich besser sich nochmal anpassen zu können. Also schön, vor allen Dingen, er ist ja weit vor dem, was prognostiziert wurde an Zeit. Malcolm Rodriguez hat, glaube ich, 2 Spieltage vorher auch einen Kreuzbandriss gehabt und bei ihm scheint es noch nicht so weit zu sein, auch wenn es auch da hieß, er ist im Endeffekt auf einem guten Weg. Er ist eigentlich vor der Timetable. Müssen wir abwarten, wobei mir der Linebacker-Room derzeit überhaupt keine Kopfzerbrechen macht. Das muss man auch klar sagen.
Also dieses Dreigestirn aus Campbell, Anzalone und
Barnes,
danke. Das ist gerade schon wieder komplett entfallen. Und Barnes ist einfach nur geil. Also ja. macht richtig Spaß. Und es sind ja nicht nur die drei. Ich meine, Cunningham hatte ja auch hier schon und da ein paar geile Spielzüge zwischendrin gehabt, wo er dann was dicht gemacht hat. Also was die Linebacker angeht, sind wir auf jeden Fall wirklich gut aufgestellt. Ich glaube auch, was das Backfield jetzt zumindest für die kurze Zeit, wo wir eventuell auf Cornerback 1, wenn ich mir wende, wo wir auf jeden Fall auf Cornerback 1 verzichten müssen und eventuell Terrion Arnold als Cornerback 2 eventuell auch noch ein bisschen zurückstellen müssen, mache ich mir nicht ganz so sehr viele Sorgen. Im Moment, ne, wenn das jetzt wirklich was Längerwieriges sein sollte, wenn wir jetzt bis Dezember einen von beiden oder beide sogar verlieren, dann haben wir echt ein Problem. Aber ansonsten, das Backfield und Linebacker sind eigentlich eines der bestbesiedelten, einer der bestbesiedelten Parts, die wir hier im Team mit drin haben.
Ja.
Obwohl wir gerade noch bei der D-Line sind, ich denke, sollten wir gegen die Bengals halt auch nochmal erwähnen. Ich meine, es ist eigentlich obsolet, weil jeder kennt den Namen oder viele kennen den Namen Trey Hendrickson als Edge Defender. Bei den Bengals ist auf jeden Fall jemand, mit dem man rechnen muss. Der First Round Rookie, den sie haben, der war
Shamar Stewart.
Stewart, genau. Ist wohl auch gut im Kommen. Und das scheint da auch ganz gut im Tandem zu funktionieren. Und dann ist es manchmal aber so, dass das Backfield bei denen im Moment ziemlich löchrig und verletzt ist. Weshalb zumindest mal die Mitte und das hintere Teil des Feldes auf jeden Fall angreifbarer sind, als sie es für gewöhnlich sind.
Ja, Stewart hatte gestern auch nicht gespielt und war, glaube ich, auch an den ersten Spieltagen irgendwie schon das ein oder andere Mal außen. Also ich glaube, so viele Snaps hat er bisher noch nicht gesehen und das ganze Theater, kein Trainingslager und so weiter oder nur sehr eingeschränktes Trainingscamp, wo es um den Rookie-Vertrag ging, tut er natürlich auch noch sein Übriges dazu und ich denke, da können wir auch einfach mal den Switch Richtung unsere Offense, deren Defense machen. Du hast schon gesagt, die Backfield ist da relativ angreifbar. Die beiden Jungs hatten ja auch so gemeint, na, muss man mal schauen und so weiter. Ich glaube, wir sind nicht nur ein zwei- oder dreiköpfiges Monster, wir sind im Endeffekt die Hydra, was so die Playmaker angeht. Und ihre Einschätzung zu Amon-Ra St. Brown fand ich auch so ein bisschen, naja, ihr habt ja keine Elite-Playmaker. Ich so, boah. Das kann man bei einem Three-Time Pro Bowler, Two-Time All-Pro vielleicht ein bisschen anders sehen, aber man erkennt da halt definitiv auch immer noch so die allgemeine Wahrnehmung von ihm irgendwie so als Slot-Possession-Receiver. Er steht jetzt schon nach 4 Spielen bei 6 Touchdowns. Die muss man auch erstmal alle reintragen. Chase hat bisher einen, habe ich gesehen. Und auch, ob dann, Williams spielt, ob Sam LaPorta spielt, ob Khalif Raymond spielt, der in meinen Augen auch deutlich mehr gefeatured wird als in der letzten Saison. Ich denke, Tesla hat natürlich noch viel, viel Entwicklungspotenzial, aber da machen sie es eigentlich wie mit jedem Rookie. Der kriegt eine sehr begrenzte Anzahl Snaps und wird halt immer mal eingesetzt. Bei dem ersten Touchdown von Amon-Ra war es so, dass er da einen schönen Block oder eine schöne Route gelaufen ist, wo er quasi den Verteidiger von Amon-Ra gekreuzt hat, was aber dann keine Offensive Pass Interference war, sondern er ist halt gelaufen und ist auf seiner Route geblieben. Mit Gibbs und Montgomery halt auch im Backfield einfach zwei der besten, also auf jeden Fall das beste Running Back Tandem. Ja, ich glaube, die Möglichkeiten am Wochenende für viele, viele Punkte sind auch da gegeben. Und ein Edge Rusher macht halt auch keinen Frühling, sag ich jetzt mal, und der macht mir jetzt Trey Hendrickson da auch nicht Angst, auch wenn er letztes Jahr Sack Leader war. Aber die O-Line hat sich deutlich verbessert, die hat sich eingespielt, und wenn er gegen die Edges gerade von uns, die Edges, seine Tackles von uns spielt mit Penei Sewell und Taylor Decker, sie haben auch einen Myles Garrett im Schach gehalten, er hat keinen Sack gemacht, klar, er hat ein paar Hurries, er hat ein paar Pressures gehabt, das lässt sich bei ihm nicht verhindern als einer der besten Spieler der NFL. Von daher sehe ich da eigentlich auch ein eher größeres Mismatch zwischen unserer Offense und deren Defense.
Ja, also es wird auf jeden Fall rein von dem Druck, den Goff erfahren wird, wird es, denke ich mal, ein guter Stepdown sein.
Der klassische Walk in the Park für ihn werden nach letzter Woche.
Also im Vergleich auf jeden Fall. Auf allerjedensten. Also da braucht man keinen Hehl drum zu machen. Aber hast du schon schön gesagt. Ne? Also ich musste mich da auch so ein bisschen zurückhalten. Ich wollte eigentlich auch sagen, guck dir mal die Spiele an. Amon-Ra ist definitiv mehr als nur ein Possession-Spieler, aber ist vollkommen in Ordnung. Braucht man sich nicht drüber zu ärgern. Verschiedene Augen sehen verschiedene Sachen. Aber ja, wie du es schon gesagt hast, ne? Geht's über den einen Spieler nicht, haben wir den nächsten, der in der Startblock steht. Will der nicht, dann eben der nächste. Will der nicht, dann eben der nächste. So, und es ist irgendwie schon so ein bisschen unfair, was wir alles aufs Feld bringen können. Ja. Im Vergleich zu anderen Teams, weil das ist mir auch in dem Moment auch erst richtig bewusst geworden. Wenn du dir die Bengals anguckst, ich meine, ich habe es eben gesagt, ne, T. Higgins, Jamar Chase, wenn sie davon nur einen hätten, wären sie schon gut genug. Wenn sie dann dementsprechend eine O-Line hätten und so weiter und so fort. Danach kommt, in Anführungszeichen, jetzt auch nicht mehr viel. Ne, Tight End, Noah Fant und Mike Gesicki, Fant im Moment questionable, ob er überhaupt spielen soll, ne? Die Running Backs, Samaje Perine, für mich zumindest ein bekannter Name, der, ich meine, er hat ja so ein kleines bisschen eine Renaissance vor ein oder zwei Jahren gehabt. Das war es ja auch dann gewesen. Und ansonsten haben die Bengals nichts, was die irgendwie so mit draufbringen können. Ne? Und dann guckt man sich die Lines an. Wir haben meiner Meinung nach, wenn nicht sogar einen der besten, wenn nicht sogar den besten Slot Receiver mit Amon-Ra St. Brown. Wir haben verdammt coole Deep Threat in Form von Jameson Williams. Wir haben mit Khalif eine coole Möglichkeit, auch noch tief zu gehen oder halt eben auch über die Seite zu gehen. Wenn es das nicht ist, dann haben wir Sam LaPorta, wenn die Stricke reißen. Und dann haben wir auch noch das Run Game. Wir haben einen physischen Running Back in Form von Montgomery, der einfach eine Defense platt laufen kann und müde laufen kann. Oder wir haben eben Jahmyr Gibbs, meine Güte, es ist spät, ich bin schon fast 13 Stunden wach, ich habe einfach kein Namensgedächtnis mehr. Und Jahmyr Gibbs halt eben, der dich halt einfach über Geschwindigkeit platt macht, ja. Also, es zeigt mir ein anderes Team, was so dicht und so gut im Moment aufgebaut ist, was die offensiven Waffen angeht und eine funktionierende O-Line hat.
Ja,
ich meine, wir hatten jetzt bei den Browns ein bisschen ein Zittern gehabt in der O-Line, nicht nur wegen Miles Garrett. Jetzt mal ihn mal komplett isoliert und außen vor. Ihr habt drüber gesprochen.
Collins in der Mitte war auch eine Abrissbirne, also den hast du auch immer mal wieder durchfliegen sehen, einer von ihren Defensive Tackles. Also das war schon nicht zu Unrecht, ist es halt einer der Top 3, Top 5 Defenses und wir haben da trotzdem sehr, sehr gut gegen bestanden. Und wie ich schon sagte, unsere O-Line hat sich nach dem ersten Spiel berappelt. Diese Kommunikationsprobleme, die aufgetreten sind, die sind Vergangenheit.
Ja, nicht komplett, ne? Also
ja,
im Browns-Spiel, darauf wollte ich ja hinaus. Der eine der wenigen Dinger, die ich meine, Jameson gefangen hatte, nee, ganz wahr, der lange Gibbs-Run, ist ja komplett zunichte gemacht worden durch, was waren das, 3 False Starts oder 2 False Starts direkt hintereinander?
Ja.
Ne?
Das ist so ein bisschen,
ich glaube, das war auch die kombinierte Angst vor der D-Line, zugegebenermaßen, das kann man ja in dem Fall auch haben. Und eventuell auch so ein bisschen Nervosität, dass man eben gerade bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht offensiv wirklich was aufs Feld gebracht hat.
Ja, die Angst, dass Miles Garrett halt einfach ist, genauso wie alle anderen Top-Edges. Auch, die sind halt immer, sobald der Ball gesnappt ist, sind die auch schon unterwegs und die gehen halt auch manchmal ins Risiko, dass sie die 10. Sekunde vorher unterwegs sind, dann kriegen sie halt einen False Start Defense oder Neutral Zone Infraction oder wie es auch immer heißt, aber du musst halt als O-Line da immer drauf gefasst sein, dass der angeflogen kommt. Das siehst du bei Bosa häufig, das siehst du bei Miles Garrett, das siehst du bei auch bei Hutch teilweise, ja, und das macht aber dann halt auch die O-Line einfach ein bisschen nervöser, ein bisschen, ja, dass die Kommunikation manchmal nicht passt. Ich glaube, das ist ganz normal und dafür, dass wir einen Quasi-Rookie drinstehen haben, bin ich da mehr als zufrieden mit, weil was die Jungs auch teilweise wieder an gegnerischen Leuten bewegt haben, um halt Platz zu machen, um den ersten Run von Jahmyr Gibbs in die Endzone frei zu machen, um andere Plays frei zu machen. Ja, es lief nicht alles so rund, wie wir es die beiden Spiele vorher gesehen haben. Aber das kann man gegen, wie gesagt, die Top-Defense in der NFL auch nicht erwarten, dass da alles jubdi-wubdi läuft und unser Run-Game wieder, keine Ahnung, über 200 Yards auflegt. Von daher wird es, glaube ich, ein ganz anderes Spiel werden und die beiden werden wieder ordentlich Yards sich einverleiben.
Definitiv.
Gibt's noch irgendwas, was wir erwähnen müssten, erwähnen sollten?
Tate Rutledge ist ein wesentlich besserer Guard, als ich mir erwartet habe, aber er ist ein genauso guter Guard, wie ich es mir erhofft habe, dass er einer ist.
Das ist doch mal ein sehr schönes Fazit für diese Folge. Was ist denn deine Prediction?
Ich hatte man das auch bei den im German Jungle gefragt gehabt und meine Bauchintuition war irgendwas über 50 Punkte zu 10 maximal allerhöchstens. Also, ne, wir gewinnen mit über 50 Punkten. Keine Ahnung, ich möchte mich da auf so ein Fenster nicht mit drauflehnen, aber ich würde mal fast behaupten, wir knacken unseren 7-Sack-Rekord gegen die Ravens.
Okay.
Da legen wir noch mal so viel drauf, dass wir zweistellig werden.
Du meinst zweistellige Sacks in diesem Spiel?
Ja.
Sehr bolde Prediction.
Ist mutig.
Ich setze einen drauf und sage drei Interceptions in dem Spiel.
Ah, so wie ich. Ich meine, ich bin ja mit der war ich ja so haarscharf dran. Hatte nur noch die Turnover und Downs gefehlt.
Genau, muss man dir auch nochmal großen Credit fürs letzte Spiel aussprechen. Ein Forced Fumble mit recovertem Ball, eine Interception. Es waren zwei Interceptions, aber du hattest eine Interception, ein Forced Fumble, ein Turnover und Downs prognostiziert. Den Turnover und Downs haben wir dann gemacht. Aber am Anfang hat sich's mutig angehört. Es hätte sich fast bewahrheitet. Dafür schon mal meine Hochachtung, meinen imaginären Hut gezogen. Aber ich glaube, dass drei Interceptions möglich sind. Kirby hat zwar gestern auch nicht trainiert, aber er kam ja wieder ins Spiel zurück. Ich glaube, auch da wird einfach viel geschont werden. Und er wird auf dem Platz stehen, weil die Chance in dem Spiel wird er sich nicht entgehen lassen, sein Interception-Konto weiter aufzupolstern. Ich habe mal geguckt, das Over-Under liegt bei 49,5. Ich glaube, dass wir da drüber sind. Und dass wir die 49,5 sogar fast selber schaffen können.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 absolut so sicher ist wie Ebbe und Flut, schaffen wir es, 73 Punkte zu machen und damit den NFL-Rekord zu knacken.
Glaube ich nicht.
Also ich glaube auch
nicht. Gebe ich maximal eine 3.
Also schön wäre es, aber ich wäre auch so unter 5 auf jeden Fall.
Es wird auch so sein, dass wenn wir irgendwie nach dem dritten Viertel mit einer relativ großen Punktzahl führen werden, dürfen im vierten Viertel die ganzen Starter sich auf die Chiefs vorbereiten und da wird kein Risiko mehr eingegangen. Es war noch nie Dan Campbells Ziel, irgendwelche Rekorde punktemäßig oder sonst was aufzustellen, wenn das Spiel in trockenen Tüchern ist, lässt er die zweite Garde ran, weil für die sind das dann halt auch nochmal wichtige Spielminuten, die sie da mitnehmen können. Und man hat einfach nicht mehr das Verletzungsrisiko für die erste Garde. Und das sind halt unsere wichtigen Leute. Das ist wieder mein Lieblingsspruch, dass Availability halt die größte Ability ist, die ein Spieler mitbringen kann. Und da wird kein Risiko eingegangen. Aha. Ja, dann würde ich sagen, wir haben unsere Predictions, wir haben Bold Predictions, wir haben Ergebnis Predictions. Machen wir den Laden hier zu für heute.
Ich weiß gar nicht, ich muss gestehen, ich muss noch den Podcast nachhören. Habt ihr drüber gesprochen? Oder vielleicht auch für unsere Hörer draußen interessant, die sich näher noch mit den Lions beschäftigen wollen, aber noch nicht Mitglied bei den Lions Pride Germany sind. Die Lions Pride Germany wird im November in Stuttgart ein kleines Viewing gegen die Vikings nicht ausrichten, aber wir haben dort eins. Man kann sich als Mitglied dort eben einfach auch mit anmelden, ist nur soweit kostenlos, man muss halt nur irgendwie nach Stuttgart kommen und dort eventuell pennen. Wenn ihr da Zeit, Bock und Lust drauf habt, und wenn ihr eventuell Mitglied in der Lions Pride werden wollt, schaut doch einfach bei uns auf der Internetseite vorbei, lionspridegermany.de, einfach in einer Tour durchgeschrieben. Und mit etwas Glück trefft ihr uns vielleicht sogar in Stuttgart.
2.11. Palm Beach, Division-Spiel gegen die Vikings, 19 Uhr Spiel, wird sicherlich eine tolle Sache für alle Fans. Wir werden auch zahlreich da sein vom Fanclub, wie Moritz gerade gesagt hat. Und mit diesem Announcement und was dann später noch zu Thanksgiving kommt, da werden wir in einer späteren Folge drauf eingehen, verabschiede ich mich schon mal hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute mal in dieser Besetzung, mal was ganz Neues. Aber nichtsdestotrotz weniger spaßig, sondern wie immer sehr spaßig. Ja, und verabschiede mich schon mal mit einem Go Lions. Das letzte Wort gehört dir.
Jared Goff, Jared Goff, Jared Goff.